SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Am Zürich Filmfestival spielt auch die Musik. Beat Blaser hat hingehört. Und ich habe mir den Schweizer Dokumentarfilm «Von heute auf morgen» angeschaut und habe mit dem Regisseur Frank Matter ein längeres Gespräch geführt. Und zum Thema des Films, dem Altern, hat Jennifer Kakschuri mit dem Ethikprofessor Markus Zimmermann-Acklin gesprochen. Und natürlich gibt's auch diese Woche die Kurztipps und eine Tonspur. Herbstwetter ist Kinowetter. Hier ist zuerst die Liste der 5 Filme, die Sie vor allen anderen sehen sollten. Von heute auf morgen von Frank Matter. Älter werden mit Witz und Würde und Spitex. 4 charismatische alte Protagonisten gewähren Einblick in ihren Alltag. Ein Doc-Film, so heiter melancholisch wie eine Tragikomödie. Vaters Garten. Die Liebe meiner Eltern von Peter Lierti. Elternporträt und Hasentheater. Manchmal grausam, manchmal zärtlich. Ein großartiger Film. L'inconnu du lac von Alain Giraudy. Eine eigenwillige Geschichte um schwule Liebe, Mord und Totschlag. Sehenswert. Gloria von Sebastian Lelio. Eine Frau mit 58, mitten im Leben suchend. Eine nackte Katze, ein feiger Mann. Fast keine Geschichte, ziemlich großartig. Lovely Louise von Bettina Oberli. Ein Mitfünfziger wird flügge, seine dominante Mutter zwangseinsichtig. Eine hübsche Tragikomödie mit beiläufiger Bösartigkeit. Die heutige Tonspur hat, wie fast immer, einen thematischen Bezug zur Rolle.
Alright, folks, showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
If I'm given a man's age, race, profession, place of residence, marital status and medical history, I can calculate with great probability how long that man will live. In my own case, now that my wife has died, there is a 73% chance that I will die within 9 years, provided that I do not remarry. All I know is, I've got to make the best of whatever time I have left. Life is short, Ndugu, and I can't afford to waste another minute.
Wenn Sie den Film nicht kennen, können Sie vielleicht immerhin den Schauspieler an seiner Stimme erkannt haben.
Hua!
Ob Sie recht haben? Das hören Sie bei der Auflösung am Ende der Rolle. Haben Sie schon einmal einen Film ganz ohne Ton geschaut, ohne Musik? Wahrscheinlich nicht. Selbst über Stummfilme wird musiziert. Etwa die Hälfte eines Films nehmen wir nicht über die Augen wahr, sondern über die Ohren. Gleichwohl wird kaum je von den Filmkomponisten gesprochen. Am Zürich Filmfestival wurden aber genau sie einen Abend lang in den Fokus gerückt. Mit einem internationalen Filmmusikwettbewerb. Musikredaktor Beat Blaser war dabei.
Wie klingt eine Verfolgungsjagd im Film? So? Oder eher so? Oder wie klingt es, wenn einer von einem Stromschlag getroffen wird? So? Oder doch so? Um es vorauszuschicken, jeweils die erste Version hat für die Jury oben ausgeschwungen. Aber wir greifen vor. Das Zurich Film Festival veranstaltete letztes Jahr einen offenen Filmmusikwettbewerb. Zu schreiben war die Partitur zu einem Kurzfilm für ein großes Sinfonieorchester. Der Erfolg war so überwältigend, dass man eine Wiederholung wagte. Der Kurzfilm Rain of Death von Matthew Savage gab die Vorlage und dass diese Herrschaft des Todes einen anderen Klangkörper verlangt, leuchtet ein. Weniger schwelgerische Streicherklänge also und mehr Jazz, wie es einem Film noir ansteht. Trotzdem, klotzen wie in Hollywood durften die Komponisten auch diesmal, denn das Zürcher Kammerorchester und das Zurich Jazz Orchestra mit insgesamt über 40 Musikerinnen und Musikern saß unter der Leinwand auf der Kinobühne. Der Film erzählt in Schwarz-Weiß mit vielen Schlagschatten den Showdown zwischen einem Cop mit Trenchcoat, Hut und Zigarette und einem Blechroboter mit überraschendem Finale. Das Echo auf den Wettbewerb war auch diesmal enorm. Es gab über 100 Einsendungen, immer mit kompletter Partitur und sogenanntem Mock-up, einem klingenden Computerfile für Nicht-Notenleser. Denn in der Jury saßen zwar Musiker, Peter Scherrer oder Pepe Lienhardt, aber auch Filmleute, Carlos Leal und Rolf Lissi. Nach mehreren Jurierungsdurchgängen blieben schließlich 5 Finalisten übrig, allesamt Profis aus Frankreich, Australien, Brasilien, Deutschland und der Schweiz, deren Werke letzten Freitag live zum Film gespielt wurden. Der Sieger war erwartungsgemäß ein erfahrener Fuchs. Der etwa 30-jährige Franzose Laurent Courbier hat schon ein beachtliches Palmarès mit Arbeiten für Film, Fernsehen und Werbung. Seine Partitur schwang oben aus. Er hatte die Stimmung des Films am besten getroffen mit den schönsten musikalischen Ideen, der zwingendsten Dramaturgie, der gekonntesten orchestralen Umsetzung. Und was bleibt für mich als Musikhörer und Kinogänger? Vor allem die Einsicht, dass Filmmusik viel mit dem Umgang mit Klischees zu tun hat. Im Kino sind wir allesamt Pavlovsche Hunde.
Witz und Schalk, aber auch Wehmut und die Sorgen alter Menschen, vermittelt der Schweizer Dokumentarfilm Von heute auf morgen. Im Zentrum stehen 4 alte Menschen und ihr Alltag. Sie wohnen noch zu Hause, sind aber auf externe Pflege angewiesen. Regisseur Frank Matter lässt sowohl die alten Menschen als auch die Pflegemitarbeiter von der Spitex zu Wort kommen. Herausgekommen ist ein sorgfältiger und erstaunlich heiterer Film über das Altern. Erstaunen, so alt geworden zu sein, aber auch ein bisschen stolz darüber. Das spürt man bei Elisabeth Willen.
Ich bin 94. Ist sie verrückt? Das ist wirklich schon ein Alter. Ich bin manchmal, muss ich auch selber manchmal denken, ich will es gar nicht wahrhaben. Ja, nu?
Und dann schminkt sie sich vor laufender Kamera, zieht die Augenbrauen nach, legt Wangenrouge und Lippenstift auf. Auch bei der fast gleichalten Annie Fröhlich scheint der Name Programm zu sein. Die alte Dame verblüfft und erheitert das Publikum mit ihrem Optimismus und Schalk.
Ich habe eine grosse Wohnung. Ich kann spazieren in meinem Haus, wenn ich will. Es geht mir gut.
4 alte Menschen stehen insgesamt im Zentrum des Films Von heute auf morgen. Filmemacher Frank Matter besucht sie in ihrer Welt, lässt sie vom Alltag sprechen, vom Altsein und auch von den Ängsten, die sie plagen, wenn sie ans Altersheim denken. Das hier ist der Rentner Silvan Jecker.
Und ich habe immer ein bisschen Angst vor langweiligen Leuten, wenn man denen ausgeliefert ist. Und das könnte dann ja auch passieren. So Heim.
Den alten Menschen gegenüber stehen im Film die Pflegerinnen und Pfleger der Spitex. Die Kamera filmt sie im beengten Büro, beim Jonglieren mit Terminen, beim Scheffeln um Minuten für ihre Patienten. Und sie filmt sie auch dabei, wie sie arbeiten, wie sie sich trotz des ökonomischen Drucks Zeit nehmen, die Menschen, die sie pflegen, wahr und ernst zu nehmen und sich auch, wenn nötig, mit ihnen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel im Hörgerätestreit.
Frau Fröhlich, jetzt müssen wir noch die Hörgeräte rausnehmen.
Warum?
Weil wir sie jeden Morgen suchen mit Hörgeräten ganz lang, weil sie irgendwo in der Wohnung sind.
Ich tue sie da rein.
Ja, wir haben mit ihrer Tochter abgesprochen, dass wir sie rausnehmen.
Dann nehmen sie selber raus.
Ja, ihr dürft es selber machen.
Das ist ja kein Kunststück.
Nein. Kein Problem. Ist gut so?
Hä?
Ist gut?
Nein, jetzt ist es schlecht. Jetzt höre ich
nicht. Jetzt hören mich nicht mehr.
Aber ich will doch Fernsehen schauen und hören.
Von heute auf morgen ist nicht ein Film über unser Alters- und Pflegesystem. Er zeigt die Menschen hinter dem System. Und das ist die große Stärke dieses Films. Im Zentrum stehen charismatische Personen, die etwas zu erzählen haben, auch wenn sich ihr Bewegungsradius verkleinert hat. Die Kamera nimmt diesen Radius auf und bleibt fast immer in den Wohnungen der Protagonisten oder in den engen Spitex-Räumen. Der Film geht nur hinaus, wenn das seine alten Protagonisten auch tun, zum Coiffeur oder einmal zu einem Schlagerkonzert. Hinzuschauen und zuzuhören lohnt sich. Es ist bereichernd, witzig und berührend. Von heute auf morgen zwingt einen auf gute Art, über das eigene Älterwerden einmal nachzudenken. Der Film wirft Fragen auf, die schwierig und heikel sind. Wann zum Beispiel kann ein Mensch nicht mehr für sich selber sorgen? Und wann soll man wie weit eingreifen? Wo hört die Pflege auf und wo beginnt die Bevormundung? Jennifer Kakshuri hat sich mit Markus Zimmermann-Acklin, Theologe und Professor für Ethik, an der Universität Freiburg unterhalten.
Ist die Frage nach Selbstbestimmung und Bevormundung, ist das eine Frage, die Sie als Ethiker beschäftigt?
Ja, ganz sicher. Einmal in Bezug auf Rechte, die Menschen haben, das Recht auf Selbstbestimmung. Und da ist natürlich die Idee der Patientenverfügung in der Ethik eine ganz wichtige Idee, dass ich also bestimmen kann, was mit mir geschieht, wenn ich mich dann auch nicht mehr äußern kann. Aber auch im Hinblick auf ein gelungenes und gutes Leben. Wobei wir in der Ethik am Entdecken sind, dass Selbstbestimmung mehr ist als bloß sich wehren gegen Bevormundung. Das heißt, positiv zum Beispiel im Alter auch sich befassen mit der eigenen Geschichte, sich versöhnen mit der eigenen Biografie.
Wo ist denn die Grenze zwischen Selbstbestimmung und Bevormundung?
Die Grenze zwischen Selbstbestimmung oder Autonomie und Bevormundung ist fließend und lässt sich auch wohl kaum allgemein bestimmen, sondern nur in Bezug auf ganz bestimmte Entscheidungen, die zu treffen sind.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, wenn ich zum Beispiel entscheiden soll, ob ich mein Hörgerät selbst tragen will und dann selbst wieder versorgen möchte, dann ist das sicherlich lange möglich und bei den meisten Menschen möglich. Hingegen schwerwiegende Entscheide wie ich möchte nichts mehr essen oder ich möchte nicht mehr gepflegt werden oder im Bett nicht gewendet werden mit verheerenden Folgen, da kann dann bereits die Grenze der Autonomiefähigkeit überschritten sein.
Und wo hat denn der Wunsch nach Autonomie seine Grenzen?
Also die erste und ganz klare Grenze ist die Autonomie der anderen. Und das wird ja im Film sehr schön dargestellt. Es gibt die Angehörigen mit ihrer Autonomie oder insbesondere die Angestellten der Spitex mit ihrer Freiheit und Autonomie und Selbstbestimmung. Und wenn diese berührt wird, dann ist natürlich diejenige der älteren Person auch an der Grenze.
Ist der richtige Zeitpunkt feststellbar, wann Angehörige um ihre Eltern oder Großeltern sorgen müssen?
Ich denke, Angehörige, die sich nicht um ihre Eltern sorgen, sind grundsätzlich seltsame Angehörige oder moralisch gesagt schlechte Angehörige. Also das gilt ja grundsätzlich. Und ich glaube, Autonomie, das hat sich in der Ethik in den letzten Jahren sehr stark auch gezeigt, ist immer, wie wir sagen, relational. Es gibt nur Autonomie und Freiheit in Beziehung zwischen Menschen.
Und jetzt ist die Ökonomie auch ein Protagonist, wenn man so will, von dieser ganzen Pflegefrage. Und mittlerweile ist es für die Kassen billiger, ältere Menschen ins Heim zu schicken, als sie zu Hause von der Spitex pflegen zu lassen.
Also ich möchte spontan als erstes dazu sagen, dass ich das, was die Spitex in diesem Film macht, wunderbar finde und auf einem ganz hohen Stellenwert. Und wenn ich später einmal eine solche Pflege erhalten würde, dann wäre ich sehr glücklich. Kosten hin oder Kosten her. Ich glaube, der Wohlstand in der Schweiz ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sodass auch über Grenzen diskutiert werden muss und darf. Aber was mir auffällt, wo ich das wirkliche Problem sehe, das ist die Optimierung, die Effizienzsteigerung, das Management, das wichtiger wird als die persönliche Begegnung zwischen Menschen.
Und sehen Sie da auch schon Lösungsansätze?
Also wir müssten wieder so etwas wie Muße wiederentdecken. Und das Problem ist ja dabei, dass diese Muße, wie ich jetzt einmal altmodisch sagen möchte, die können wir eben nicht planen. Also wir müssten wieder entdecken, uns überraschen zu lassen. Und Selbstbestimmung heißt ja auch immer, sich von sich selbst auch überraschen zu lassen, von anderen überraschen zu lassen. Etwas, das entgegensteht der Idee der Planung.
Im Alter sich Würde und Selbstbestimmung bewahren und sich zu Hause pflegen lassen. Das möchten die porträtierten Menschen im Dokumentarfilm Von heute auf morgen von Regisseur Frank Matter. Sie hören die Sendung Reflexe. Ich bin Brigitte Hering. Bei mir im Studio ist Frank Matter, Autor und Regisseur des Films Von heute auf morgen, der schon seit den Solothurner Filmtagen im Januar und dem Basler Filmpreis, den er gewonnen hat, im Juni von sich reden macht. Jetzt ist er endlich im Kino zu sehen. Frank Matter, Sie haben einen Film über alte Menschen und einen Hauspflegedienst gemacht. Das klingt aufs erste Hören nicht wie ein Straßenfeger-Thema. Und doch, so zeigt sich jetzt schon, Sie haben damit einen Nerv getroffen. Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen? Warum haben Sie diesen Film gemacht überhaupt?
Ja, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Ich muss zugeben, das war nicht meine Idee. Ich habe mich bis vor 3 Jahren eigentlich nie mit dem Thema Alter befasst. Es war mein Freund Peter Aschwanden, Basler Filmemacher, der mit diesem Thema zu mir gekommen ist. Und bei ihm war es eben Teil seiner persönlichen Betroffenheit, kann man sagen, weil seine Freundin arbeitete damals bei der Spitex. Und seine Eltern waren selber in einem Alter, wo der Vater war schon im Pflegeheim und bei der Mutter musste entschieden werden, was wird mit ihr passieren? Bleibt sie zu Hause oder geht sie ins Pflegeheim? Und deshalb war dieses Thema für Peter sehr nahe und wir hatten schon mal einen Film zusammen gemacht. Dann hat er mich gefragt, würdest du mit mir dieses Thema bearbeiten? Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber als wir begannen zu recherchieren, hat mich das Thema sehr schnell dann wirklich fasziniert und begeistert. Also einerseits das Leben und die Persönlichkeiten dieser alten Menschen hatten es mir sehr angetan. Zweitens auch diese Welten, die da aufeinander stoßen, also die Leute von der Spitex, die Pflegedienstleistungen verrichten, kann man sagen, die immer diese feine Balance zwischen Menschlichkeit und Professionalismus und all diesen bürokratischen Anforderungen erfüllen müssen. Und andererseits die alten Menschen, die natürlich mit ihrer ganzen Existenz diesem Pflegesystem ausgeliefert sind. Und das hat mich sehr fasziniert. Dann, nach etwa einem Jahr Recherche, ist Peter Aschwanden leider sehr überraschend verstorben. Aber ich habe mir dann, nach reiflicher Überlegung, habe ich mir dann gesagt, ich möchte diesen Film selber fertig machen.
Der Film über alte Menschen und den Hauspflegedienst, Sie sind ja mit dem Thema Alter im Moment nicht allein auf den Kinoleinwänden. Also letzte Woche ist Peter Lichtis Film über seine Eltern Vaters Garten angelaufen. Wir hatten im Sommer den Spielfilm Rosi über eine alte Mutter und ihren Sohn. Also das Thema Alter beschäftigt offenbar die Schweizer Filmemacher im Moment, nachdem es lange Zeit nicht unbedingt ein attraktives Thema fürs Kino war. Können Sie sich vorstellen, woran das liegen mag?
Also ich denke immer, solche Dinge haben verschiedene Gründe. Einerseits ist sicher so, dass dieses Thema gesellschaftlich natürlich immer wichtiger wird, weil es immer mehr alte Menschen gibt in unserem Land, überhaupt in der westlichen Gesellschaft. Andererseits versucht man immer mehr Kosten einzusparen im Gesundheitssystem. Also das heißt, da steuern wir natürlich auf große Konfrontationen zu. Einerseits eben eine Überalterung der Gesellschaft, andererseits Kosten, die, wie man so sagt, aus dem Ruder laufen. Das gibt dem Thema sicher eine Aktualität. Ich glaube aber, dass es manchmal auch ein Zufall ist, dass es diese Wellen gibt von Themen, die kommen und gehen. In unserem Fall, als wir begannen zu recherchieren vor rund 3 oder bald 4 Jahren, war überhaupt so eine Welle nicht abzusehen. Da im Gegenteil, viele Leute sagen, was, ein Film über alte Menschen? Nee, das will doch niemand sehen im Kino. Und also, wir hörten da sehr seltsame Reaktionen. Und damals schien es uns sehr mutig, das zu machen. Und jetzt 3-4 Jahre später werden wir gefragt, warum macht auch ihr noch einen Film über alte Menschen? Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass vielleicht das schon auch ein bisschen etwas über unsere Gesellschaft oder auch über unsere eigene Vorurteile sagt, weil dass wir jede Woche Filme über junge Menschen sehen im Kino, da sagt niemand was. Es gibt schon wieder so viele Filme über junge Menschen. Bei alten Menschen sagt man, es gibt jetzt so viele Filme über alte Menschen, aber das sind ja nicht nur Filme über alte Menschen. Das eine ist eine Auseinandersetzung mit den Eltern. Rosi geht es ja auch noch um Homosexualität, um das Alleinsein im Alter. Also das sind Geschichten, wo alte Menschen eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Aber es ist nicht einfach nur ein Film über alte Menschen. In unserem Fall, muss ich sagen, geht es ja auch um Autonomie, Selbstbestimmung. Das sind aber Themen, die eigentlich im Leben von uns allen eine Rolle spielen. Klar geht es jetzt hier konkret um Altersheim, Pflegesituation. Aber trotzdem, also ich denke doch, dass man jetzt sagt, es gibt so viele über alte Menschen, verrät auch schon ein bisschen was.
Ich möchte ein erstes Mal jetzt in den Film reinhören. Sie haben im Zentrum des Films 4 Menschen, 4 ältere, alte, zum Teil sehr alte Menschen, über 90, die sie porträtieren, die sie besuchen in ihrem Film, die man kennenlernt und auch deren Geschichte man mitbekommt. Und ich möchte die mit diesem Filmausschnitt, der ganz vom Beginn des Films ist und den ich auch ein bisschen zusammengeschnitten habe, das muss ich noch sagen, vorstellen.
Es geht mir gut. Und das sage ich am Morgen, wenn ich aufstehe. Und so bin ich, wenn ich ins Bett gehe, mir geht's gut. Und es geht mir gut.
Früher habe ich noch viel gemacht. Habe ich Krippenfiguren gemacht. Habe ich Puppe gemacht. Habe ich Teddybären gemacht. Früher habe ich einmal gemalt, ein bisschen. Bauernmalerei. Aber jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Aber ich kann gut mitleben. Ich kann nicht so ein Gesicht machen. Die Leute können nicht dafür, wenn es mir so geht, oder?
Wenn man mal sich für ein Altersheim entschließt, dann ist man schon ein bisschen am Abstellgleis, finde ich. Da bin ich mich noch ein bisschen dagegen sperren. Aber ich habe schon von Fällen gehört, wo Leute sich wahnsinnig wohlfühlen in so einer Einrichtung. Aber ich glaube, es ist nicht so ganz meine Sache. Da muss man es mal folgen, weißt du, und so. Und ich habe immer ein bisschen Angst vor langweiligen Leuten, wenn man denen ausgeliefert ist. Und das kann dann ja auch passieren, in so einem Heim.
Ich bin 94. Ist ich verrückt? Das ist wirklich schon ein Alter. Ich bin manchmal selber manchmal denken, hey, ich will es gar nicht wahrhaben. Ja, no?
Ja, Frank Matte, diese 4 Menschen reflektieren ja ihr Altsein auch. Sie nehmen zum Teil ihre Situation recht gelassen, aber sie machen sich auch Gedanken über das Altersheim, wie es wäre, oder dass man doch schon sehr alt sei und das hinnehmen muss, jetzt wie die letzte Dame am Ende, die das so mit einem Miano abtut. Hatten Sie das Gefühl, dass diese Leute ganz unterschiedlich mit dem Altsein umgehen oder dass sie auch damit hadern, so alt zu sein, oder eher stolz sind, so alt geworden zu sein?
Also ich denke sicher, dass jeder Mensch völlig anders umgeht mit diesem Thema. Wir haben natürlich auch bei der Auswahl der Protagonisten auch darauf geachtet, dass es verschiedene Menschen sind, verschiedene Weltsichten, verschiedene Charakteren, weil sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig geworden. Ich glaube, es ist bei allen diesen 4 Menschen, hat es 2 Seiten. Es ist sicher ein Stolz, vor allem bei den beiden Damen, die weit über 90 sind, ist sicher ein Stolz, dass sie so alt sind. Sie auch diese Lebensweisheit haben, dass sie sich zurückerinnern können an Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg, also dass sie wirklich sehr viel miterlebt haben. Aber natürlich ist es auch ein Hadern, denn sie wissen, eben, sie haben ihre größte Angst ist vielleicht, dass sie ins Altersheim müssen. Das wollen beide diese beiden Damen, die ganz alt sind, nicht. Klar ist auch der Totenthema. Also ich denke, man kann es nicht so eindeutig sagen. Es ist beides. Aber, und das war für mich eine wichtige Erfahrung während dem Drehen, und das ist sicher auch eine der Botschaften des Films. Bevor wir begannen zu drehen, haben mir viele Leute gesagt, ja, aber ein Film über alte Menschen, da geht es ja nur um Tod, Krankheit, um Vereinsamung. Nee, das will ja niemand sehen. Warum machst du das? Ich habe sehr schnell gemerkt beim Drehen, das stimmt eben nicht. Also da gibt es jeden Tag ein Leben, da gibt es viel Witz und Humor, da gibt es auch viele Erlebnisse noch.
Aufregung.
Aufregung. Und also ich meine, das Leben ist trotzdem, bei allen Einschränkungen, bei allen gesundheitlichen Problemen, ist jeden Tag noch lebenswert. Das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung.
Ja, und beim Schauen ist das wirklich auch zu sehen, da ist wirklich viel Witz in Ihrem Film auch und viel Schalk. Und der kommt auch von Ihren Protagonistinnen und Protagonisten, vor allem von der einen über 90-jährigen Dame, die ja auch noch Fröhlich heißt mit Nachnamen. Das sind ja so Zufälle, die man als Filmemacher dankbar entgegennimmt, oder sucht man da ganz lang, bis man so eine Person findet, wo es eine Schauspielerin nicht besser machen könnte?
Auch das wieder hat zwei Seiten. Es ist sicher Glück dabei. Man stößt manchmal auf Menschen, wo man sofort weiß, okay, ja, das wäre jetzt super, mit dieser Frau oder diesem Mann zu arbeiten, diese Frau oder diesen Mann in den Film integrieren zu können. Aber dahinter steckt natürlich auch immer viel Arbeit. Wir hatten zwar schon relativ früh miteinander abgemacht, Peter und ich, dass wir unsere Recherchen vor allem auf Allschwil und Schönbuch konzentrieren. Wir wollten irgendwie diese Einheit des Ortes, damit es nicht beliebig wird. Aber dann haben wir natürlich über ein Jahr lang haben wir recherchiert, sind immer wieder mitgegangen mit den Mitarbeitern der Spitex, haben also diese Touren gemacht von Haushalt zu Haushalt, und dann haben wir 30, 40, 50 Leute kennengelernt so und haben die dann immer wieder besucht, und das war schon ein langer Prozess, bis wir dann wussten, okay, mit diesen Protagonisten wollen wir arbeiten. Wir haben auch mit viel mehr gedreht, als dann im Film sind, also im Schnitt lief dann dieser Prozess natürlich noch weiter.
Die Leute mussten auch einverstanden sein. Ich meine, man sieht sie auch beim ins Bett gehen, beim Aufstehen, also in so sehr intimen Situationen. Wie haben Sie den Leuten, den Protagonistinnen und dem Protagonisten, das schmackhaft gemacht, dass sie in Ihrem Film jetzt teilnehmen sollen?
Das war viel weniger schwierig als befürchtet. Ich dachte am Anfang, das gehört auch so zu meinen Vorurteilen, alte Menschen sind eher verschlossen, die wollen da vielleicht nicht groß auftreten oder sind misstrauisch, wenn da junge Leute kommen, die einen Film drehen wollen. Das Gegenteil war der Fall. Also wir hätten eigentlich mit viel mehr Leuten noch drehen können. Und ich glaube, das hat auch mit verschiedenen Sachen zu tun. Einerseits eben, wir haben ein Jahr lang eine Vertrauensbeziehung aufgebaut. Ich glaube, es muss man, wenn man so einen intensiven Dokumentarfilm über einzelne Menschen macht, muss man zuerst einfach wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis haben. Wir haben auch eng mit den Angehörigen zusammengearbeitet. Die mussten einfach wissen, die können uns trauen, die mussten wissen, was wir mit diesem Film wollen. Und ich glaube, das war die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung war natürlich die Situation dieser alten Menschen, weil viele sitzen den ganzen Tag allein in ihrer Wohnung. Es kommt vielleicht dann schon mal die Tochter vorbei oder die Spitex kommt vorbei. Aber ich habe wirklich gefühlt, dass als wir da kamen und sagen, wir wollen einen Film machen, würden Sie mitmachen, wir interessieren uns sehr für Ihr Leben, für was Sie erlebt haben und so, dass da sofort eine große Offenheit da war und auch eine Freude dran. Aha, da kommt jemand, der interessiert sich für mich und da läuft was, da ist ein bisschen Umtrieb und Aufregung. Und also ich war sehr erstaunt, wie offen unsere Protagonisten waren und wie einfach es letztlich war, sie zu gewinnen für dieses Projekt.
Sie besuchen die Leute im Film. Wir sehen sehr viel von deren Alltag, eben der Alltag, der manchmal einsam ist, wo man sieht, wie eine Frau für sich alleine kocht und sagt, wenn ich alleine bin, dann esse ich gern auch mal aus der Bratpfanne, weil es länger heiß bleibt. Oder der Mann, der sehr um seine Frau trauert und nur immer auf seinem Ledersofa sitzt und es fast nicht schafft, sein Tischchen aufzuräumen. Also man ist da richtig dabei und man erfährt viel über den aktuellen Alltag dieser älteren Menschen. Aber über die Biografie erfährt man immer nur, wenn diese Menschen in ihrem Alltag gerade mal etwas erzählen, was sie erlebt haben. Also sie haben darauf verzichtet, aktiv die Lebensgeschichten dieser Menschen noch in ihrem Film zu erzählen. Zum Beispiel als Off-Stimme, als Erzählerstimme. Warum haben Sie so entschieden?
Das war ein sehr bewusster Entscheid, weil wir wollten eben einen Film machen, der über das Jetzt der alten Menschen spricht. In vielen Filmen oder auch in Medien werden alte Menschen oft eben auf ihre Vergangenheit reduziert. Es werden Biografien von berühmten Menschen verfilmt, es gibt Oral History Projekte, wo Leute von früher erzählen. Und es ist alles gut, habe ich nichts dagegen. Ich finde es sehr spannend zu sehen, wie war das und wie hat sich ein Menschenleben entwickelt. Aber wir wollten das bewusst nicht. Wir wollten eben wirklich schauen, was ist im Jetzt dieser alten Menschen. Und damit ist natürlich auch eine Art Statement, dass eben auch im Alltag alter Menschen noch viel geschieht und viele Konflikte und interessante Situationen gibt, dass man da nicht nur eine Rückschau halten kann.
Altern in Würde, das steht ja auch im Zentrum. Man muss sich im Film ja auch immer wieder, es gibt immer wieder Situationen, wo man sich die Frage stellen muss, was und welche Lebensform ist denn jetzt im Moment besser? Also ist es besser, wenn jetzt die Frau oder der Mann alleine zu Hause sitzt oder wäre vielleicht nicht doch eine andere Wohnsituation die angemessenere, das Zuhause oder das Heim? Oder beziehen Sie mit dem Film Klarstellung für so lange zu Hause bleiben wie möglich?
Nein, eindeutig nicht. Ich glaube, das sieht man ja auch gerade in der allerletzten Szene des Films. Ich glaube, wo wir Stellung beziehen, ist, dass wir sagen mit dem Film eigentlich, jede Geschichte ist anders. Es gibt keine normierten Lösungen. Was für die eine Person richtig ist, nämlich möglichst lange zu Hause bleiben, mag für eine andere Person mit einer anderen psychischen Disposition, mit anderen Gesundheitsproblemen nicht die richtige Lösung sein. Ich glaube, im Film geht es im Wesentlichen weniger um diese Frage, wie lange soll man zu Hause wohnen und wann geht man ins Altersheim. Es geht um die Frage dieses ganz komplexen Prozesses, wer kann eigentlich entscheiden, was für einem selber das Richtige ist. Also wie weit verteidigt man die eigene Autonomie? Wo kann eine Pflegerin, oder das können aber auch Eltern sein, wenn es um Kinder geht und so, wo können die vielleicht besser entscheiden als wir selber? Und in dieser Frage beziehen wir keine Stellung, aber es sind so wie Versuchsanlagen, wo immer wieder diese Frage über was bedeutet Autonomie und wer kann welche Entscheidung treffen, wo wird Pflege oder Betreuung zur Bevormundung? Und also alle diese Fragen werden eigentlich durchgespielt. Insofern ist jetzt, denke ich, auch nicht nur ein Film über alte Leute, weil das sind Fragen, die in unser aller Leben eine Rolle spielen, sei es im Umgang mit unseren Kindern, sei es im Umgang mit psychisch Kranken und so weiter. Wir sind ständig dran, auch über politische Prozesse Entscheidungen für andere Leute zu treffen. Mhm. Und ich denke, ein Bewusstsein darüber, eben wo die Grenze ist zwischen Autonomie, Betreuung, gut meinen, und dann eben auch Bevormundung und Verletzung der Freiheit, das ist eine sehr zentrale Frage.
Ja, und ein schmaler Grat auch. Das sieht man auch immer wieder an der Arbeit der Spitex, die Sie eben auch begleiten. Das ist eben nicht nur ein Film über diese vier alten Menschen, sondern es ist auch ein Film über die Pflegerinnen und Pfleger, die eben diese Arbeit machen und diese Entscheidungen auch immer wieder treffen müssen. Und ich habe dazu auch noch mal einen Tonausschnitt aus dem Film.
In den letzten Jahren hat sich eine deutliche Verschiebung abzeichnet. Immer mehr Einsatz in immer weniger Zeit und immer schneller. Als ich die Ausbildung damals gemacht habe, ist wie der Mensch ist im Zentrum gsi und die Ressourcen sind für ihn da gsi. Und jetzt hat es wie eine Verschiebung gegeben. Der Mensch ist in die Peripherie gerutscht und das Wirtschaftliche, das Geld und das Bürokratische, die Administration ist ins Zentrum gekommen. Und das ist für mich eigentlich eine fatale Entwicklung.
Wir sind bei Reflexe. Es geht um den Film Von heute auf morgen. Bei mir im Studio ist Regisseur Frank Matter. Und wir haben gerade Marino Klingenberg gehört. Er ist Pfleger bei der Spitex, ein Protagonist in ihrem Film. Und er bringt es eigentlich hier ziemlich krass auf den Punkt, in was für einer Situation auch die Spitex ist. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass es immer eine Entscheidung braucht, wie weit kann man gehen in der Pflege oder wann bevormundet man einen Menschen? Aber wenn man das hört, was Marino Klingenberg in ihrem Film sagt, dann hat man ja fast keine Zeit mehr für solche Überlegungen.
Ja, also ich denke, bei der Spitex hat der Druck bestimmt sehr zugenommen in den letzten Jahren. Das hat auch wieder mit verschiedenen Dingen zu tun. Einerseits natürlich mehr alte Leute in der Gesellschaft, das sind potenziell mehr Klienten. Zweitens der Kostendruck, der sowohl bei der Spitex wirksam ist, aber auch dort wirksam ist, wo man Leute immer früher aus dem Krankenhaus nach Hause schickt. Dann brauchen die Leute auch wieder Spitex-Betreuung. Als wir am Drehen waren, hatten wir wirklich diesen Eindruck des konstanten Stresses und Druckes. Und ich muss sagen, ich habe mit großer Bewunderung gesehen, wie trotzdem viele Mitarbeiter der Spitex versuchen, das in Würde zu machen und auch mit Respekt für ihre Klienten. Aber ich glaube schon, dass das ein sehr schwieriger Job ist. Warum wir uns auch entschieden haben, eben beide Seiten zu zeigen, ich finde es immer sehr faszinierend und habe das auch schon bei früheren Filmen gemacht, zu zeigen, was passiert, wenn zwei Welten aufeinander stoßen. Also eben sagen wir ein Gesundheitssystem, das jetzt repräsentiert wird durch die Spitex und dann diese vier individuellen Menschen, die dem irgendwie ausgeliefert sind und wie da eben Menschlichkeit und System und Professionalismus, wie das alles ineinander spielt. Und ich denke, das ist auch die Aufgabe eines Filmemachers. Ich glaube nicht, dass wir jetzt da politische Statements pro oder gegen Spitex oder pro oder gegen Kostendruck so einfach platt abgeben müssen, sondern ich denke, meine Aufgabe als Filmemacher ist, Geschichten zu erzählen, die eben Fragen stellen, die eine Debatte anstoßen. Und wenn ich jetzt sehe, so wie die ersten Reaktionen auf dem Film sind, dann geschieht das auch. Und ich denke, das klarste politische Statement des Films ist vielleicht, dass wir uns so auf die Menschen konzentrieren im Film, weil in den letzten Jahren wird ja eigentlich nur noch, wenn es um Gesundheitspolitik oder alte Menschen geht, wird eigentlich nur noch von Nutzen und Kosten und Wirtschaftlichkeit und Kontrolle und das und jenes gesprochen, aber über die Leute spricht fast niemand mehr. Und ich denke, das ist vielleicht das klarste politische Statement des Films.
Jetzt kommen wir doch nochmal zurück auf die Arbeiten am Film. Sie sind da eingedrungen in die Privatsphäre dieser Menschen. Sie haben gesagt, die haben sehr gerne mitgemacht. Aber ich kann mir vorstellen, das braucht trotzdem sehr großes Fingerspitzengefühl und Sensibilität. Was mich jetzt interessiert, man ist da manchmal in sehr engen Räumen bei diesen Leuten zu Hause. Sind Sie da alleine hingegangen mit einer kleinen Kamera oder sind Sie als Filmteam aufgetaucht?
Nee, wir sind, also wie gesagt, zuerst bin ich ein Jahr eigentlich am Anfang mit Petra Aschwand, später allein immer wieder gegangen, damit eben die Beziehung schon steht, bevor dann die Filmerei losgeht. Aber gefilmt haben wir mit einer Crew, allerdings einer sehr kleinen. Es war in der Regel einfach der Kameramann und der Tonmann und ich noch, die da präsent waren. Wir haben mit einer kleinen Kamera gearbeitet und wir haben auch beim Ton gewisse Kompromisse gemacht. Und da muss ich auch meinen, diesen beiden Leuten, also Steph Bossert, der die Kamera gemacht hat, und Olivier Jean-Richard ein Kränzchen winden. Sie haben technische Kompromisse gemacht, weil sie wussten, dass das in diesem Film ganz wichtig ist. Wir wollten wirklich eine sehr authentische, intime Atmosphäre kreieren in diesem Film. Ich denke, den beiden ist das auch sehr gelungen. Es ist natürlich schon so, wenn man ein gutes Verhältnis und eine Beziehung zu den Protagonisten hat, dann auch zwei Crewmitglieder dabei hat, die sehr sensibel umgehen, die eben nicht auch nicht großes Licht aufstellen oder ständig sagen, stopp, wir müssen das nochmal machen und so, oder wartet, ich muss zuerst mein Stativ umstellen. Das ist ganz wichtig und die beiden haben wirklich sehr flexibel gearbeitet, es ist auch viel Handkamera und so, und ich glaube, das war eine wichtige Voraussetzung eben neben der Beziehung, die wir zu den Protagonisten aufgebaut haben.
Trotzdem ist es ja nicht das Gleiche, alleine zu sein oder alleine mit der Pflegerin, dem Pfleger, als wenn da jetzt noch drei Leute mehr im Wohnzimmer sind, das ist ja dann doch voll. Hatten Sie, also das Zimmer, hatten Sie das Gefühl, dass sich Ihre Protagonisten, dass die lange brauchten, sich an die Kamera zu gewöhnen oder an das Filmteam zu gewöhnen?
Das war auch wieder sehr individuell. Also vielleicht hatten die Spitex-Mitarbeiter noch fast mehr, eine längere Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Aber es ist auch klar, weil das Spitex-Zentrum, wo da die Sitzungen und so weiter stattfinden, das ist auch sehr eng und da herrscht immer Hektik und ein Gerenne und Diskutieren und so. Da waren wir vielleicht noch der größere Störfaktor, also in den Wohnungen der alten Menschen. Dann glaube ich auch, dass die alten Protagonisten mit einer viel größeren Gelassenheit an dieses Projekt gingen. Also ich habe das auch gemerkt, sie haben die Kamera oft schnell vergessen, weil es ihnen gar nicht so wichtig ist, dass sie jetzt, wie man im Italienischen sagt, Bella Figura machen im Film. Es war ihnen auch nicht so wichtig, ob jetzt die Frisur immer stimmte oder was. Also all diese Details, das spielt einfach in einem gewissen Alter nicht mehr so eine Rolle, habe ich jetzt erfahren. Und wenn man mit jungen Leuten dreht, dann ist dieses so dieses Selbstbewusstsein, dass man jetzt in der Kamera ist und dass alles perfekt sein muss und dass man nichts Falsches sagen darf und dass die Kleider alles picobello sein müssen, das ist viel stärker. Und da habe ich jetzt das Gefühl gehabt, das spielt nicht so eine Rolle.
Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, das war in Solothurn, in der Premiere an den Filmtagen im Januar. Der Saal war voll und wir haben jetzt über den Film gesprochen. Es klingt nach einem schweren Thema, aber es wurde wahnsinnig viel gelacht. Ihr Film ist witzig, er hat Schalk, er berührt. Ich habe mich aber an bestimmten Stellen gefragt, lachen wir nicht ein bisschen zu viel dann über diese älteren Menschen? Und wie viel ist auch von Ihnen intendiert? Oder gibt es auch Momente, wo Sie sagen, hey Leute, lacht nicht jetzt, jetzt ist es eigentlich ernst?
Also dass gelacht wird im Film, das ist natürlich intendiert, haben wir natürlich schon bei der Wahl der Protagonisten und dann auch im Schnitt bei der Auswahl der Szenen haben wir natürlich schon auf das geachtet. Hat eben mit der Situation zu tun, dass ich das Altern nicht nur als Leid und Traurigkeit und Jammertal darstellen würde, weil das ist nicht so. Ich habe sehr auch diesen Witz bewundert von Frau Fröhlich zum Beispiel oder Frau Willen oder diesen schrägen Humor von Herr Jäcker. Soweit ist es intendiert. Ich mag auch Tragikkomödien. Ich mag das Lachen, das einem im Hals stecken bleibt. Ich mag auch die befreiende Wirkung von Lachen. Also mit diesen Sachen haben wir bewusst gespielt. Ich muss allerdings sagen, dass diese Solothurn-Premiere, die war ein bisschen extrem. Ich habe seither noch ein paar Mal den Film mit Publikum gesehen. Und es wird eigentlich meistens an den Stellen gelacht, wo ich mir das auch so vorgestellt habe. Und ich muss aber betonen, und ich habe auch viele Gespräche über das schon geführt, es wird nicht über die Leute gelacht. Mhm. Es wird über deren kreativen Umgang mit schwierigen Situationen gelacht. Es wird über ihren Witz gelacht oder über irgendwelche Tricks, mit denen sie sich um etwas rummogeln wollen. Also das ist mir ganz wichtig. Mhm. Und ich glaube, soweit ich es bis jetzt gehört habe von Angehörigen und auch von anderen Filmzuschauern, ist es wirklich nicht so, dass man über die Leute lacht. Mehr eben über die Situationen und so.
Haben Sie diesen Film gedreht, Frank Matter? Für Sie ist dieses Alter noch sehr weit weg. Hat es trotzdem etwas ausgelöst, dass Sie diesen Film gemacht haben, dass Sie über das eigene Älterwerden anders nachdenken als vorher?
Auf jeden Fall. Vorher habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Oder höchstens sagen wir in einem ganz anderen Sinn. Also dass ich dachte, oh, jetzt bin ich schon weit über 40, ist ja schlimm. Aber es ist ja noch kein Alter. Aber nee, ich habe wirklich, das hat meine Einstellung geändert. Also mir hat eben, wie ich schon gesagt habe, die große Gelassenheit imponiert, die ein Teil meiner Protagonisten hatte. Mir hat vor allem ein gewisses anarchisches Verhalten sehr gut gefallen, weil ich denke, in unserer Generation heute, wir sind alle so angepasst geworden. Wir funktionieren, wie es von uns erwartet wird. Wir haben alle Stress, wir machen alles Mögliche, möglichst perfekt und so. Und jetzt die Protagonisten in meinem Film, also vor allem die alten Menschen, die sagen manchmal einfach, nein, das mache ich nicht. Und, oder eben machen irgendeinen Witz, wo man dann gar nicht mehr weiß, was sagen. Und das hat mir sehr imponiert. Ich weiß nicht, mit was das zusammenhängt, ob ich dann auch, wenn ich älter werde, wieder ein bisschen anarchischer werde. Oder ob das halt ist, weil es noch eine Generation ist, die aus einer weniger normierten, weniger dichten und regulierten Gesellschaft kommt. Ich habe keine Ahnung, aber ich muss sagen, dieses Sture, dieses Widerstand leisten, dieses nicht alles mitmachen, das hat mir sehr imponiert. Und wenn ich im Alter noch ein bisschen mehr so werde, wäre es sicher nicht schlecht.
Frank Matter, Regisseur des Films Von heute auf morgen, war zu Gast bei mir im Studio. Der Film läuft jetzt im Kino. Sie hörten Reflexe. Ich bin Brigitte Hering.
Hua!
Um das Altern ging es natürlich auch in der Tonspur des gesuchten Films darum, die letzten Jahre noch mit Sinn zu füllen. Jack Nicholson war das, alias Schmidt, und er muss nach dem Tod seiner Frau wieder auf die Beine kommen. About Schmidt ist von Alexander Payne und stammt aus dem Jahr 2002.
If I'm given a man's age, race, profession, place of residence, marital status and medical history, I can calculate with great probability how long that man will live. In my own case, now that my wife has died, there is a 73% chance that I will die within 9 years, provided that I do not remarry. All I know is I've got to make the best of whatever time I have left. Life is short in Dugu, and I can't afford to waste another minute.
Das war's vom Film für diese Woche. Ich verabschiede mich und sage Film ab.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.